Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks. Die erste Woche der Preseason ist vorbei. Die Regular Season rückt immer näher. Und wir haben letzte Woche schon damit begonnen, euch unsere Divisionsrivalen so ein bisschen vorzustellen. Letzte Woche war Lars Riedenklau dabei mit den San Francisco 49ers und dieses Mal haben wir einen Gast von den Rams Germany und da freut es mich sehr, den Simon Hertlein begrüßen zu dürfen. Moin Simon.
Guten Tag.
Und ich mache das hier natürlich auch nicht alleine, sondern auch ich habe auf Seahawks Seite tatkräftige Unterstützung. Herzlich willkommen auch an dich, Jonas Meister.
Servus, Grüezi und Hallo.
du machst das auch immer, ne? Irgendwas.
Ja, irgendwas muss das. Ich kann ja nicht immer einen wunderschönen guten Tag sagen. Das ist ja schon.
Das hat mir ja schon jemand weggenommen. Stimmt genau.
Ja. Ich begrüße aus Prinzip eigentlich sonst immer mit Aloha.
Aloha, ja. Ein bisschen hawaiianischen Flair genau. Hätten wir dann auch mit drin. Apropos, John Ursua möchte ein Trade. Haben wir jetzt gar nicht in den News drin, aber. Das ist so, ja. Apropos Hawaii.
Hashtag Selbstüberschätzung.
Ein wenig vielleicht, ja. Genau, aber bevor wir jetzt in die News einsteigen, Simon, würde ich sagen, für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, beziehungsweise die letzte Folge mit dir vor einem Jahr, magst du dich einmal kurz vorstellen und ein bisschen die Rams Germany vorstellen, deinen Podcast und so ein bisschen die Online-Präsenz, falls ihr ein paar Rams-Fans zuhören sollten, die euch noch nicht kennen.
Ja, wie jetzt ich ja schon angekündigt wurde, ich bin der Simon Hertlein, ich bin Vice President bzw. zweiter Vorsitzender des Rams Germany e.V.s. Ich muss hier auch nochmal ganz öffentlich ganz viel Danke an euch sagen. Die Seahawkers haben uns da sehr viel geholfen, in dem Prozess ein richtiger e.V. zu werden. Das ist der Moment, wo ihr jetzt sagt, gern geschehen.
Sehr, sehr gern geschehen. Das Ding ist, dass wir da halt keinen großen Einfluss drauf hatten, weil wir hier nur fürs Labern zuständig sind. Darum hat es sich für mich jetzt falsch angefühlt, die Lorbeeren einzuheimsen. Aber dann sage ich mal stellvertretend für die dafür zuständig waren. Gern geschehen.
Na, auf jeden Fall, wir sind jetzt seit ein paar Monaten eingetragener Verein, damit auch der größte deutsche Rams-Fanclub. Haben nebenbei dann auch noch jetzt eine Website hochgezogen, wo es alle Rams-News, Spiel-Previews, Reviews, alles auf einen Blick gibt, alles auf Deutsch. Und ich mache ja nebenbei noch mit dem guten Marcel den Podcast Ramily Radio, wo wir dann auch einmal wöchentlich immer alle Rams-News bringen in Sprachform.
Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Ich denke mal, da hat man dann die Möglichkeit, sowohl schriftlich als auch über Podcasts sich dann ordentlich zu informieren. Also falls ihr jetzt Rams-Fans zuhören sollten, die euch noch nicht folgen auf Twitter, dann geht das unter welchem Handel?
At Rams Germany e.V.
Perfekt.
Oder ist er das überhaupt? Es gibt einen Link in der Beschreibung, wir haben einen Linktree.
Okay. Ja, also das klären wir dann auf jeden Fall noch. Und,
es ist at LA Rams Germany. Ich war verwirrt, weil der Instagram-Handle ist ein anderer.
Ach so, okay. Den kannst du sonst auch noch mal raushauen, wenn du möchtest. Instagram ist ja doch noch mal einen Tacken größer.
Da, bei uns nicht. Da ist, ist bei uns, da ist es tatsächlich Rams Germany e.V.
Ja. Gut, also alle, die euch noch nicht kennen, beziehungsweise die euch noch nicht folgen, an der Stelle auf jeden Fall einmal Empfehlung dazu. Und ja, ich würde sagen, dann, bevor wir jetzt uns noch etwas genauer um die Rams kümmern, starten wir erstmal rein, wie immer, kurz und kompakt mit den Seahawks News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks News.
Die meisten werden es mitbekommen haben, Safety Jamal Adams erhält einen neuen 4-Jahres-Vertrag und verdient innerhalb dieser Zeit nun 70 Millionen Dollar, 38 davon sind garantiert und damit ist er dann wie vorhersehbar bestbezahlter Safety der Liga. Jonas, hätte auch noch schlimmer kommen können, oder?
Ja, hätte schlimmer kommen können, zumal da ja irgendwie in der Diskussion war, ja, er wollte ja noch irgendwie als Linebacker da noch designiert werden und das hätte die Vertragsverhandlung wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger gemacht und wenn da nichts zustande gekommen wäre, dann hätten die Seahawks den im nächsten Jahr Franchise taggen müssen. Und wenn er dann wirklich als Linebacker geführt wird, wäre das, glaube ich, nochmal vom Franchise Tag irgendwie 2-3 Millionen teurer gewesen.
Ja.
Und es schwirrten ja auch irgendwie 20 Millionen im Raum rum. Aber ich denke mal, sie wollten sich in dem Sinne auch die Blöße nicht geben und ihrem Anführer in der Defense, Bobby Wagner, da auch finanziell jemanden vor die Nase setzen. Deshalb sind sie bei diesem, ich glaube, im Schnitt pro Saison 17,5 Millionen geblieben, was unter den 18 Millionen von Bobby Wagner ist. Deshalb, ja, aber wie du schon sagst, es hätte schlimmer kommen können. Aber dank Mama Adams, wie wir in der Pressekonferenz nachher gehört haben, als sie ihn dann mit seinem vollen Namen ansprach und sagte, unterschreib jetzt diesen F-Punkt-Punkt-Vertrag wahrscheinlich, hat er dann doch gesagt, okay, Mama, und hat dann seine Unterschrift darunter gesetzt.
Ja. Ja, es ist schon ein bisschen absurd, dass wir ihn immer scherzhafterweise als Linebacker bezeichnen, weil seine Coverfähigkeiten dann doch etwas zu wünschen übrig lassen für einen Safety.
Und dann, ich möchte auf das Playoff-Spiel gegen Cooper Kupp verweisen, der ihn gemorst hat.
Das haben wir schon komplett in unseren tiefsten Erinnerungen vergraben. Also das habe ich nichts mehr von im Kopf. Nee, aber es ist wirklich lustig, dass wir dann ihn scherzhafterweise oder ja als Enttäuschung dann schon bezeichnet haben und als Linebacker, und dann nimmt er das quasi auf und sagt, ja, ich bin ja auch quasi ein Linebacker, also kann ich mehr verdienen. Ja, naja, jetzt ist das Drama vorbei. Genau. Eine Sache weniger, ob man sich Sorgen machen muss, bleibt noch Dwayne Brown, der Left Tackle, der weiterhin im Hold-In sich befindet, also weiterhin zwar sich auf dem Trainingsgelände befindet, aber nicht mittrainiert, was natürlich auch den Grund hat, dass er dann keine finanziellen Strafen kassiert. Also er ist dann zwar anwesend, aber macht damit quasi deutlich, dass er auch gerne einen neuen Vertrag hätte, was man auch verstehen kann. Ich hoffe mal, dass man sich dann da möglichst schnell auch drum kümmert. Ja, weitere News. Der erste Roster-Cut ist durch. Die Roster wurden von 90 auf 85 Spieler runtergekürzt und gecuttet wurden Linebacker Nate Evans, Tackle Luquaius McNeil, Cornerback Jordan Miller, Defensive Tackle Walter Palmore, Wide Receiver Anthony Radcliffe Williams und Running Back Cameron Scarlett. Kennt ihr nicht, wir auch nicht. Alles gut. Nächster Punkt. Geno Smith hat in der Niederlage im ersten Preseason-Spiel gegen die Raiders eine Gehirnerschütterung erlitten und hat sich davon auch noch nicht wirklich wieder erholt. Also weiterhin stand er nicht zur Verfügung für die Trainingseinheiten. Vermutlich wird er im nächsten Spiel Alex McGoody Hauptrolle übernehmen. Vielleicht wird Wilson auch 1-2 Snaps spielen, das weiß man noch nicht genau. Aber Smith erstmal außer Gefecht. Eine gute Nachricht, Wide Receiver Dwayne Eskridge, unser Zweitrunden-Pick, ist wieder im Training und Carroll geht auch davon aus, dass er den Start der Saison vermutlich nicht verpassen wird, also dass er vermutlich fit werden kann. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Nachricht. Momentan schiebt er ordentlich Trainings-Sessions mit Russell Wilson. Die beiden sind irgendwie schon um kurz vor 6 auf dem Platz und werfen da ihre Bälle. Wilson hat extra angebracht, da ist sogar noch Morgentau auf dem Rasen, wenn die beiden anfangen, ihre Drills zu machen.
Poetisch.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr löblich. Mal schauen, ob es was bringt, aber auf jeden Fall eine schöne Sache, ihn jetzt auch wieder fit und auf dem Feld zu haben. Denn zu guter Letzt noch eine schlechte Nachricht, Tight End Kirby Parkinson, der ja schon die letzte Saison fast komplett durch Verletzung verpasst hat, hat sich im Training erneut verletzt und zwar erneut an der gleichen Stelle den Fuß gebrochen. Eine OP ist offensichtlich nicht geplant, wird aber trotzdem eine Weile fehlen. Wie lange genau, darüber haben die Seahawks noch keine Informationen rausgegeben. Da kann man jetzt nur hoffen, aber auf jeden Fall sehr, sehr ärgerlich, weil er eben auch im Camp als einer der Breakout-Player gehandelt wurde und ja, wohl ein sehr gutes Camp hätte, sich sehr gut gezeigt hat. Aber ja, das dürfte sich dann auch wieder erstmal erledigt haben. Von daher auch sehr gut, dass wir mit Jared Everett einen Tight End in der Free Agency verpflichtet haben, weil sonst sähe die Position mittlerweile sehr mager aus. Ja, so viel zu den News. Mal eben schnell runtergerattert. Und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt auch ganz schnell zum Thema der Woche, zu den LA Rams.
Touchdown, Seahawks!
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Und ich würde sagen, wir beginnen damit, dass wir mal einen kleinen Blick zurückwerfen auf die letzte Saison. Und ja, ich würde sagen, das kann man, kann man so ein bisschen zusammenfassen. Die Rams hatten doch eine überraschend starke Defense, was viele tatsächlich nicht erwartet haben, mich eingeschlossen. Ich habe mir vorhin noch mal meine Predictions angeguckt und hatte die Rams da irgendwie auf Platz 4 mit 7-9. Die Prediction ist nicht besonders gut gealtert. Ja, die Offensive war dahingegen nicht besonders stark. Jared Goff weiter der Schwachpunkt der Offensive. Am Ende der Saison auch verletzt. Am Ende reichte es dann für Platz 2 in der Division hinter den Seahawks. In der Wildcard-Round sah man sich dann jedoch wieder. Die Rams gewannen, wie wir vermutlich alle noch wissen.
Ja.
In der Divisional Round folgte dann eine Niederlage gegen die Packers. Und damit war die Saison dann auch eine Runde später für die Rams beendet. Simon, vielleicht einfach mal an dich. Ganz allgemein gesehen, wie war für dich der Eindruck der letzten Saison? Was hat dich positiv oder negativ überrascht? Ganz allgemein einfach mal so dein Gefühl.
Ja, positiv überrascht natürlich die Defense. Wer hätte jetzt gedacht, dass ein First-Year-Coordinator da die nach sämtlichen Metriken, inklusive der oft geächteten Run-Defense, die war dann doch im Endeffekt die beste Defense der Liga in sämtlichen Metriken. Das natürlich niemals gedacht. Gerade, es waren ja einige Abgänge. Man hat Safety 2 war ein Fragezeichen. Linebacker war ein riesiges Fragezeichen auf sämtlichen Linebacker-Positionen. D-Line auch. Irgendwie Cast-Offs, abgesehen von Aaron Donald, Leonard Floyd, war irgendwie eine Enttäuschung in Chicago. Dann hat er doch mit Wut gespielt, wie ich es ganz gerne nenne, besonders gegen Russell Wilson. Und ja, das generell die gesamte Defense war eine Überraschung und die andere natürlich der erstaunlich schlechte Jared Goff.
Das hat ihn doch überrascht, ja?
Ich dachte, ich war jung und naiv und dachte, eventuell macht er doch noch mal einen Schritt nach vorne.
Ja.
Du hast mich enttäuscht, Jared.
Ja, eine gute Saison hatte er ja, ne? War das 2018, als man dann das auch...
Er hatte 17 eine gute Saison als erstes Jahr in der neuen Rams-Offense. Das war das erste Jahr mit McVay. Dann 18, aber in 18 war dann auch hinten raus immer schlechter.
Ja. Ja, 18 war ja der Super Bowl Run dann. Ja. Und da hatte er tatsächlich auch sehr gute Zahlen. Ich glaube, am Ende auch irgendwie 28 Touchdowns, was ja auch zumindest damals noch auf jeden Fall in Ordnung war. Ich hatte ihn damals, glaube ich, auch in Fantasy, weil er sehr solide war. Aber danach, 2019, 2020.
Turnover-Maschine.
Ja, genau. Ging's dann.
Das
ging's dann
Problem doch war, es beginnt Druck über die Mitte zu kommen, Ball wegwerfen, scheiß drauf, ob da ein Linebacker steht oder nicht.
Mhm.
Und wenn er das nicht getan hat, ist er gesackt worden und hat gefumbelt.
Ja, das hatten wir auch tatsächlich als große Schwäche ausgemacht, als wir uns auf die Rams vorbereitet haben während der Saison in einem Podcast, dass es einfach ein riesiger statistischer Unterschied war, ob Jared Goff unter Druck gesetzt wird oder nicht. Also wenn er keinen Druck bekommen hat, dann waren seine Leistungen wirklich solide und wirklich in Ordnung. Aber sobald da auch nur so ein bisschen Druck irgendwie kam, konntest du den wirklich vergessen. Also das war wirklich krass, wie sehr das da auseinanderging.
Das ist tatsächlich auch was. Ich habe vor kurzer Zeit, gerade als der Stafford-Trade passiert ist, habe ich einen alten Artikel gelesen über Jared Goff am College. Und das waren schon damals Schwächen. Ah. Dass er null, also wirklich Zero, Talent für Out-of-Structure-Plays hat. Der kann nicht richtig Defense lesen. Wenn dann irgendwie Disguised Coverage kommt, dann ist auch schon schwer. Adjustments an der Line, auch schwierig, wenn es ihm nicht reingeredet wird. Und halt, wenn Druck kommt, dann ist Licht aus.
Ja, dann wird es ganz schwierig, das stimmt.
Ja.
Aber Jared Goff ist ja nicht mehr unter Vertrag bei den Rams, sondern
wir zahlen ihm halt nur noch Geld.
Genau. Das ist auch traurig, wenn du einen Quarterback dafür bezahlen musst, dass er nicht mehr für dich spielt. Aber,
das war das Special.
Total, das war nochmal ganz krass, das stimmt. Wir schauen uns die Offseason an und blicken da erstmal auf die Free Agency bzw. Trading und ja, da würde ich mal direkt dich fragen, Jonas, der Trade Matthew Stafford zu den Rams und dafür Jared Goff zu den Lions, dafür dann noch zwei First-Round-Picks und einen Third-Rounder. Wie hast du damals auf diese Nachricht reagiert? War es für dich ein angemessener Preis? Hattest du in erster Linie Angst jetzt vor Stafford oder dachtest du, oh mein Gott, wie viel Kohle hauen die denn da raus?
Ich habe mir eher gedacht, wie viel Kohle hauen die denn da raus? Das hattet ihr gerade schon angesprochen, zahlen die Rams noch für Jared Goff, obwohl er nicht mehr für sie spielt, und haben sich jetzt noch Matthew Stafford an Bord geholt für zwei First-Round-Picks und einen Drittrunder. Ist schon ordentlich, zeigt aber auch, dass sie ihn, ja, ich will nicht sagen mit Gewalt loswerden wollten, aber dass es vielleicht schon eine Art Misstrauensvotum ein ganz klares Misstrauensvotum ihm gegenüber war, auch nach der letzten Saison. Und Detroit dann wahrscheinlich noch gesagt hat, ja, wenn ihr den wirklich loswerden wollt, dann gebt mal und wir schauen uns das an. Und ich meine, wir werden da vielleicht gleich nochmal auf das Thema Matthew Stafford eingehen, aber so der richtige Value, wirklich Goff für Stafford und zwei First-Round-Picks, ist schon ein steiler Preis. Wie sich das entwickeln wird, schauen wir uns an.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich fand es damals tatsächlich ziemlich krass und war da aber trotzdem, also ich halte ziemlich große Stücke auf Stafford. Und glaube auch, dass er jetzt in so einer Offense mit McVay nochmal ganz andere Möglichkeiten hat, als er die vorher bei den Lions hatte. Von daher denke ich mal, ja, wenn Stafford auf einem gleichen Niveau performt, wie es bei den Lions getan hat, ist er an sich schon mal ein Upgrade über Jared Goff. Und ich glaube, dass er aber noch das Potenzial hat, besser zu spielen als bei den Lions. Auch wenn da mir der Supporting Cast oftmals ein bisschen zu schlecht gemacht wird. Also ich lese dann irgendwie immer, ja, bei den Rams hat er jetzt ganz andere Möglichkeiten. Aber bei den Lions hat er ja auch zu besten Zeiten einen Golladay, einen Marvin Jones und einen Golden Tate. Also das sind jetzt auch keine Fliegenfänger. Von daher, ja.
Ich kann jetzt dir mit Zahlen nennen sogar, inwiefern sich die Rams-Receiver von den Lions unterscheiden.
Dass sie sich unterscheiden, ist klar. Ich meine, ich finde nur nicht, dass...
Aber auch besser.
Ja, ich finde aber trotzdem, dass der Lions Supporting Cast oftmals etwas zu schlecht gemacht wird, wenn man jetzt den Vergleich zieht zu den Rams. Aber ja, erzähl gerne, was du über den Trade allgemein erstmal denkst und dann auch gerne, ja, wie Stafford jetzt einschlagen wird bei euch.
Ich bin ein riesen Matthew Stafford-Fan, schon immer gewesen. Ich bin der Meinung, er ist perfekt für McVays Offense. Er ist viel, nennen wir es mal, Pocket-mobiler. Also kann eine Pocket climben, wenn von außen Druck kommt. Kann noch mal rausrollen. Kann vor allem richtig gut out of structure spielen. AKA alles, was mich an Jared Goff genervt hat.
Ja.
Er hat eine Kanone von Arm, die wir dann auch noch mal mit zwei richtig guten Deep Threats jetzt, einen in der Free Agency, einen im Draft, noch mal unterstützen werden, was ich auch im Trainingscamp jetzt schon gezeigt hat, wie gut das funktioniert. Zum Preis, was sind First-Round-Picks? Ich habe in meiner Zeit als Rams-Fan genau einen gesehen. Wer oder was ist das? Kann man das essen?
Ja, das müssen wir uns jetzt auch fragen. Eigentlich die ganze NFC West, abgesehen von den Cardinals, ist in den nächsten, beziehungsweise die Seahawks, glaube ich, nur noch nächstes Jahr. Ne? Ich glaube, 2023 haben wir wieder einen. Da kann man sich jetzt schon drauf freuen.
Vielleicht könnt ihr ja dann Safety holen, der gut in Coverage, aber schlecht in der Box ist.
Das wäre mal eine Idee. Aber vielleicht bis dahin auch einen neuen Quarterback, wenn sich die Trade-Gerüchte um Russell Wilson dann doch noch bestätigen sollen. Nein.
Ich bezweifle
aber, es. Ja, ich auch. Also prinzipiell bin ich tatsächlich auch bei dir. Ich glaube, wenn du sowieso im Monau bist
Das ist das, worauf ich hinaus möchte. Wir sind jetzt gerade in der Prime von Aaron Donald und Jalen Ramsey. Und davon ist nicht mehr so viel zu holen. Das heißt, du willst jetzt das Maximum aus deinem Roster rausholen. Und das machst du nicht mit Jared Goff. Ja. Der hält diese Offense zurück. Und das machst du auch nicht mit einem Late-First-Round-Rookie oder Late-Second- oder Early-Second-Round-Rookie, den du dann noch eventuell rantrainieren musst als Quarterback, sondern mit jemandem, der jetzt genau in diese Offense passt. Und McVay und Stafford sind ja tatsächlich schon vorher gut befreundet. Es gibt noch irgendwie Stories, wie die zusammen in Kabul waren mit ihren Frauen, ganz bevor dieser Trade passiert ist. Und
wer ist ja eigentlich älter?
Es ist eine gute Frage. Ich glaube, McVay also, um 1-2 Jahre.
Also, Stafford ist 32 jetzt. Ich gucke gerade noch mal, McVay. Kann nicht viel auseinander sein.
Ich glaube, 34, 35?
Ja. Ist er, 35 ist er. Jetzt, ist, er. Ah. Ja, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Aber ja, ich glaube tatsächlich auch, dass das ein ziemlich, ziemlich gutes Match
ist. Wer auf jeden Fall älter ist als McVay, ist unser Left Tackle.
Ja, das auf jeden Fall. Vor allem im Vergleich zu den Rookies, der könnte halt einfach der Vater der neu gedrafteten Rookies sein. Wenn die mit 21 in die NFL kommen,
Whitworth ist jetzt 40, glaube ich. Es gibt ein ganz cooles Bild von unserem jetzt wieder Tiroler Ram Max Pürcher, wie er da mit zusammen mit Andrew Whitworth steht.
Mhm.
Das sieht halt wirklich so aus. Vater spielt Ball mit Jungen.
Ja. Der alte Mann zeigt es den Jungen mal so ein bisschen. Ja, ja nee, aber insgesamt glaube ich auch, also mit den First-Round-Picks, klar war das teuer, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall was du ausgeben kannst, wenn du dafür jetzt deine Chancen auf einen richtig guten Run maximieren kannst. Und ich denke mal, das geht mit einem Stafford auf jeden Fall. Von dem halte ich tatsächlich auch recht viel. Darum, von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben für den Trade, auch wenn, ja, wie gesagt, ne, teuer war er, aber sowas muss man halt für einen Starting Quarterback mit dem Kaliber dann auch durchaus mal hinlegen. Und klar, Stafford ist jetzt schon über 30, aber als Quarterback kannst du halt auch normalerweise auch noch mal einen Ticken länger spielen. Also ne, nicht jeder ist ein Brady, aber ein paar gute Jahre hat Stafford sicherlich noch im Tank.
Die 35er Marke sollte erreichbar sein.
Ja, und er war ja auch nie irgendwie ein Scrambler, der jetzt so krass auf seine Athletik angewiesen war, sondern er war ja schon eher ein Pocket-Passer. Klar, deutlich beweglicher als Goff, aber ja, er ist jetzt nicht so extrem auf Athletik
angewiesen. Ich nenne es sehr gerne Pocket-Mobil.
Ja, ja, das passt ganz gut. Ja, würde ich auch sagen. Ja, weitere Zugänge, die wir noch besprechen können. Du hattest es eben schon angesprochen, einer der beiden Deep Threats, die du meintest, ist vermutlich Wide Receiver Deshaun Jackson. Der unterschrieb für ein Jahr und bekommt dafür 4,5 Millionen Dollar. Ich war tatsächlich überrascht, dass es so viel ist. Also
ich auch.
Dafür, dass er ja doch jetzt eine Weile eigentlich immer nur verletzt war und relativ lange seine Leistung nicht mehr zeigen konnte, ist das schon eine ganz nette Bezahlung.
Ich bin weder Fan von Deshaun Jackson, antisemitisches Arschloch.
Stimmt, die Geschichte. Naja.
Noch bin ich Freund von diesem Vertrag.
Ja.
Allerdings, was der im Trainingscamp gezeigt hat, hoi, 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 hoi.
Ja.
Immer noch schneller als der Rest.
Ja, am Ende jubelt man dann trotzdem, egal was
ansonsten
noch so
abseits des
Platzes passiert.
Ja. Ich sage es, wie es kommen wird. Woche 1, über 100 Yards, 2 Touchdowns.
Mhm.
Woche 2, Injured Reserve.
Genau.
So habe ich die letzten Jahre immer ab.
Ja, da habe ich ihn mir auch in Best Ball geholt, damit er das eine Spiel, das er dann gut spielt, kriege ich Punkte. Und der Rest, ist dann nicht ganz so schlimm. Aber ich hatte ihn, ich glaube, letzte Saison war er noch bei den Eagles. Und da war er, glaube ich, auch im ersten Spiel gegen Washington, ist er auch komplett steil gegangen, genau. Und hat er ordentlich rasiert. Oder war das vorletzte Saison? Ich weiß es gar nicht mehr.
Es war die beiden letzten.
Ja, ne? Das ist immer so ein richtiges Deshaun Jackson-Ding, ähnlich wie Sammy Watkins, der auch immer am ersten Spieltag total durchdreht.
Ich wollte es gerade genau so sagen.
Ja, und dann.
Nur halt, der ist dann nicht verletzt für den Rest der Saison, sondern halt einfach irrelevant.
Genau, der ist einfach schlecht, ja. Ja, Deshaun Jackson kann man sich darauf einstellen. Ich weiß nicht, gegen wen spielt ihr Woche 1?
Woche 1 müssten die Bears. Sind das die Bears? Warte.
Also Bears-Fans können sich schon mal darauf einstellen, dass sie dann ordentlich ein Geschenk
bekommen. Ja, Bears.
Ja, das wird dann keine schöne erste Woche für Bears-Fans, aber alle, die danach gegen euch spielen, das ist dann ganz entspannt.
Wer braucht Receiver, um die Bears zu schlagen? Letztes Jahr haben wir es nur mit einem Panther geschafft.
Ja. Ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir in die Defensive. Da wurden zwei doch wichtige Eckpfeiler der Defense verlängert. Und zwar einmal Edge Leonard Floyd, der direkt für 4 Jahre unterschrieben hat, 64 Millionen, also auf jeden Fall ein sehr, sehr fetter Vertrag. Ja, würdest du sagen, das ist gerechtfertigt oder kann gefühlt jeder neben Aaron Donald Edge spielen?
Ich sage es mal so, wir hatten die letzten Jahre immer mal wieder Edges, die viel vom Aaron-Donald-Effekt profitiert haben. Stichwort Dante Fowler.
Mhm.
Was, wie heißt es wieder, Leonard Floyd unglaublich wichtig macht für diese Defense, ist aber nicht sein Pass-Rush, sondern er ist unglaublich gut im Run-Game. Und vor allem, er settet die Edge richtig gut, was gerade in dieser Saison, in dieser Division mit einem scramblenden Russell Wilson, einem scramblenden Kyler Murray, einem vielleicht vermutlich in der Zukunft scramblenden Trey Lance ist es?
Trey Lance.
Ja, Trey Lance. Ist das unglaublich wichtig. Und das hat wenig mit Aaron Donald, der daneben steht, zu tun.
Mhm, das stimmt.
Es ist vielleicht ein bisschen viel Geld. Es ist sehr viel Geld. Gerade für diese Fähigkeit. Aber ich glaube, es ist unglaublich wichtig.
Ah.
Und dass er gut gegen die Seahawks spielen kann, hat er ja gezeigt. Was hat er? 6, 7 Sacks gegen Russell Wilson gehabt?
Zu viele.
Das,
ich habe gesagt, alle so sagen, der hasst den irgendwie auf so einer persönlichen Ebene, glaube ich.
Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht sind seine Videos einfach zu cringe und er denkt sich so, komm.
Vielleicht hat er bei Russell Wilson gegessen und es hat einfach nicht geschmeckt.
Auch das kann gut sein. Let Russ Cook hat ihm scheinbar nicht besonders geschmeckt. Ja. Und zweiter Eckpfeiler, der verlängert wurde, Cornerback Darius Williams, der hat einen First-Round-Tender unterschrieben. Das heißt, er hat für ein Jahr unterschrieben. Andere Teams hätten die Möglichkeit gehabt, ihm ein besseres Angebot zu machen. Aber die Rams hätten dann nochmal die Chance gehabt, das zu matchen. Wenn sie es nicht gemacht hätten, hätten die Rams einen First-Round-Pick dafür bekommen. Also auf jeden Fall so eine ganz gute Lösung. Ich glaube, sie bezahlen ihm jetzt auch nur etwas über 4 Millionen. Das sind so die Standardkosten bei einem First-Round-Tender. Aber auch ein ganz wichtiger Eckpfeiler, ne? Als zweiter Cornerback Fall. Neben Jalen Ramsey.
Der definitiv zweitbeste Cornerback letztes Jahr.
Ja.
Ich möchte es nochmal wieder sagen, ich habe jedes Mal freue ich mich ein kleines bisschen, wenn ich diesen intercepteten Screenpass sehe.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Ich hab's auch verdrängt.
Ja. Dafür also, springen wir aber auch zu schnell drauf an, Jonas. Also.
Ja. Das wurde ja von uns tatsächlich als Play des Jahres gewählt.
Ah, ja.
Bei den Ramily Radio Awards. Nur mal so nebenbei.
Ja, wenn die Offense selber nichts produzieren kann, muss man natürlich auch auf Interceptions zurückgreifen. Das ist ja ganz klar.
Jared Goff hatte nur 4 Finger und ihr konntet ihn nicht schlagen.
Ja, du. Also über das Spiel brauchen wir wirklich nicht zu reden. War eines der schlechtesten, die ich je von den Seahawks gesehen habe. Ja. Und irgendwann habe ich auch nur noch angefangen zu lachen bei den schlechten Plays. Da war es mir wirklich Das kann man absolut ad acta legen. Das existiert für uns gar nicht mehr. Aber ja, auf jeden Fall stark, dass man eben diese beiden wichtigen Säulen
designen konnte. Unglaublich wichtig.
Ja. Hast du noch andere wichtige Zugänge? Ich habe jetzt ein paar, gab natürlich noch ein paar andere, aber das sind jetzt so die ich für am wichtigsten erachtet hatte.
Sonst ist, glaube ich, niemand, der im Starting-Roster wäre oder wichtige Depth.
Okay, dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um die Abgänge. Und Jonas, da darfst du jetzt mal ran. Und zwar es ist ja etwas ungewöhnlich, dass sie jetzt keine Spielerposition stehen, sondern an erster Stelle tatsächlich die Position des Defensive Coordinators. Die Rams haben Brandon Staley nach einer extrem starken Saison als Defensive Coordinator wieder verloren an die Chargers. Da ist er jetzt Head Coach. Glaubst du, das lässt sich irgendwie auffangen oder bricht die Defense jetzt Ticken ein, zumal ja defensive Leistungen sowieso immer etwas volatil sind?
Ich wollte gerade sagen, also das ist ja genauso überraschend, wie es gekommen ist, kann es ja auch wieder gehen, wie du schon sagst. Also da weiß man nie so genau. Auf den ersten Blick ist natürlich nach den wirklich teilweise historischen Leistungen, Defensivleistungen letzte Saison, kann man natürlich sagen, boah, schwierig. Also kriegen sie das aufgefangen zusammen, zumal sie mit Raheem Morris, glaube ich, Simon, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, der ist ganz neu im Coaching-Staff, ne? Der war vorher ist noch
komplett
gar nicht
neu. Der war DC/Interim Head Coach bei den Falcons.
Falcons. Ja, genau, stimmt.
War früher übrigens, hat Seahawks Vergangenheit. Glaube ich, kommt aus diesem Cover-Free-System, was auch die Legion of Boom so gut gemacht hat.
Mhm. Okay. Ja, dann ist er zumindest, ja, was die Cornerbacks und was die Secondary angeht, ist er natürlich ein Experte, der mit Williams und Jalen Ramsey und auch den beiden Safeties, Fuller und Rapp, natürlich schon mal ein gutes Material hat, mit dem er arbeiten kann.
Auf jeden
Fall. Wie er dieses Ganze orchestriert, muss man natürlich sehen. Aber nach dem ersten Eindruck von der Saison letztes Jahr, kann man aus Rams Sicht böses erwarten, aber es könnte es vielleicht der kostspieligste Abgang dieser Saison sein. Wobei, wenn ich hier gerade in die Liste gucke, da ist noch ein anderer Coach, der ja auch weggegangen ist, den du nicht in der Liste hast.
Max. Du hast alles an Coaches verloren.
Ja, genau. Dann hau gerne raus. Ich habe
einen gewissen Shane Waldron, der jetzt Offensive Coordinator bei den Seattle Seahawks ist.
Also, wichtige Abgänge habe ich geschrieben. Weil wenn du da wie so ein Passing Game Coordinator, den schreibe ich doch jetzt hier nicht bei wichtigen Abgängen.
Ja, wer weiß. Aber ist zumindest ein Abgang, von dem man Notiz nehmen sollte. Aber nochmal auf Staley zurück. Das, was er da letztes Jahr aus der Gruppe zusammengebaut hat, das war schon extrem stark. Und wie du so eben gesagt hast, es ist halt, Defense ist immer so ein bisschen volatil. Wenn du einen guten Quarterback hast, dann und einen guten Supporting Cast, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du nicht chancenlos bist. Aber ich glaube, Defense und vor allen Dingen defensives Schemata, die hängen halt auch viel mit Chemie untereinander, Coaching-Staff und Spieler zusammen. Und da hat er offenbar direkt im ersten Jahr so einen guten Zugang zu seinen Spielern gefunden. Ob man das jetzt nochmal duplizieren kann, ist halt wirklich die Frage. Aber ich finde die Reihenfolge schon, dass wir Brandon Staley als wichtigsten Abgang schon mal haben, finde ich, glaube ich, dem Wert des Abgangs entsprechend.
Auf jeden Fall. Ich habe vor allem ein bisschen flaues Gefühl im Magen. Alle von diesen ehemaligen Legion of Boom Cover Free Guys sind hoffnungslos gescheitert. Das hat man nie wieder richtig replizieren können.
Nee, Ben Quinn, ja, das stimmt.
Defensive Mastermind, gescheitert.
Ja.
Alles aus diesem Coaching-Staff ist Defensive Coordinator-mäßig nicht so krass. Ich hoffe, dass Raheem Morris sehr viel aus diesem Cover 4 Star, wie er es so schön nennt, wo denn der Nickel auch mal outside gelistet wird oder sich auf dem Platz steht, dass er ganz viel davon übernimmt und nicht viel aus diesem klassischen Cover 3 Scheme. Weil vor allem wir auch nicht diesen klassischen Earl Thomas over the top Safety, der alles darunter halt quasi. Der alles zum darunter passen zwingt.
Ja, so ein Thomas ist übrigens immer noch Free Agent, finde ich auch ganz krass. Also, das.
Vielleicht kann er noch mal irgendwo eine Orgie mit seinem Bruder feiern.
Ja, man weiß ja nicht, also, ob es jetzt wirklich das war. Er hatte ja auch ordentlich Stress im Camp bei den Ravens. Also, danach.
Er hat sich da irgendwie geprügelt mit dem Defensive Camp, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, aber ich meine, hin und wieder mal eine Prügelei im Trainingscamp hört man ja immer wieder. Aber dass er seitdem nirgendwo mehr irgendwas gefunden hat, lässt ja schon darauf schließen, dass es zumindest irgendwas gibt, was die Öffentlichkeit noch nicht so mitbekommen hat. Oder dass er sich einfach so dermaßen daneben benommen hat, dass alle Teams jetzt komplett abgeschreckt sind. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Thomas keinem Team weiterhelfen könnte. Also ist natürlich nicht mehr so gut wie in seiner Prime, aber es ist halt schon extrem traurig, dass so ein genialer Spieler so einen krassen und schnellen Abstieg erleben musste.
Hall of Fame Talent, Street Personality.
Ja, aber das ist auch was, also hat man ja anfangs nicht wirklich mitbekommen. Also bei den Seahawks gab es ja wenig schlechte Publicity über Thomas. Der wurde ja eigentlich immer sehr positiv aufgenommen. bis zu der Mittelfingergeschichte.
Ich wollte gerade sagen, das ging mit dem Stinkefinger in Arizona los.
Ja.
Und dann ging es irgendwie wirklich nur noch bergab. Das war auch, ja, komisch.
Ja, ganz krass. Ja, wenn wir schon bei Safeties sind, ihr habt auch einen verloren. John Johnson zu den Browns. Wie stark trifft das jetzt die Secondary? Was meinst du, Simon?
John Johnson war natürlich unser Defensive Signal Caller und er war ein verdammt guter Safety. Das heißt, das ist schon ein Abgang, aber er ist meiner Meinung nach verschmerzbar, dadurch, dass wir letztes Jahr so gute, gerade für dieses Cover-4-Scheme, sehr intelligente, sehr schlaue Safeties gefunden haben, die das super gut spielen können. In 6-Runden-Pick Jordan Fuller, der übrigens die Play-Call-Duties übernehmen wird. Das finde ich auch ganz witzig. Da habe ich letztes Jahr bei euch den so ein bisschen als Character-Pick bezeichnet, der es wahrscheinlich nicht aufs Feld schaffen wird. Habe ich ein bisschen falsch gelegen.
Naja, Character scheint er ja trotzdem gehabt zu haben. Sonst wäre er wahrscheinlich jetzt nicht der Signal Caller.
Super schlauer Typ, war Captain an Ohio State. Academic All-American. Und hatte unter anderem Programme abgehalten für unter anderem Athleten, wie man gesunde Beziehungen führt und zum Beispiel so Domestic Violence und sowas vorbeugen kann.
Okay.
Super schlauer Typ. Und
ja, solche Leute hat man gerne im Team, auf jeden Fall.
Ich finde ihn super. Es gab letztes Jahr auch mal ein Mic'd Up. Da hat der dann noch Plays diagnostiziert danach, hat Team geführt. Wie als ob er schon 5 Jahre in der Liga gewesen wäre. Super schlauer Typ.
Ja.
Und da bin ich, deswegen glaube ich, ist das zu verschmerzen, dass jetzt auch ein richtig guter Safety dann wegzieht. Und da möchte ich aber allerdings auch noch mal sagen, was mich jetzt bei Jamal Adams auch überrascht hat, wie günstig Safeties eigentlich sind.
Ja, das stimmt. Also das höre ich auch bei, ich glaube, Adrian Franke hatte das immer wieder angemerkt, dass die Safety-Position sehr undervalued ist in der NFL. Also dass es da definitiv vielleicht auch in den nächsten Jahren jetzt einen kleinen Wandel geben könnte.
Ich glaube, der Umbruch kommt gerade mit diesem Brandon Staley schlaue Safeties, die dann nicht dieses klassische einer in der Box, einer oben Scheme machen. Das könnte noch einen Umbruch geben, wenn das weiter mehr von der Liga adoptiert wird.
Ja, ich denke auch, der Vertrag von Jamal Adams wird jetzt auch erstmal wichtig sein für alle, die jetzt demnächst auch in Verhandlungen treten, unter anderem auch Tyrann Mathieu. Der wird sich das auch sehr genau angeguckt haben. Der wird vermutlich dann auch drüber kommen. Also es ist ja immer so, je neuer die Verträge, desto teurer werden sie dann auch.
Ich glaube, super gespannt auf Derwin James, wenn er in die Vertragsverhandlungen geht.
Ja, wobei der hat halt nicht
der so... Der hat halt die Verletzungsprobleme.
Ja, genau. Der kann, glaube ich, nicht so viel fordern. Aber ich glaube, Tyrann Mathieu wird auch ordentlich abkassieren. Von daher, ja.
Ist Tyrann Mathieu nicht auch schon älter?
Der ist schon ein Ticken älter, ja. Aber der ist ja immer noch, spielt ja wirklich auf dem Niveau. Ja. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn wir den statt Adams im Team hätten. Aber er darf uns ja auch sehr gerne noch eines Besseren belehren. Ja.
Ich bin gespannt, wie viel tatsächlich die Verletzung war letztes Jahr und wie viel doch einfach nicht vorhandenes Cover-Talent.
Ja, ist halt komisch, weil er es bei den Jets halt gezeigt hat, dass das kann. Also da war es auf jeden Fall vorhanden, da hat er diese Schwäche eigentlich nicht. Von daher, ganz krass ist auch, wenn man sich die PFF-Grades anguckt, die bei den Jets dann irgendwie noch hohe 80er bis 90er-Bereich waren und bei den Seahawks kracht es dann irgendwie in die 60er runter. Also das ist schon heftig.
Ich bin aber auch am Überlegen, ob das teilweise auch Misutilization war.
Kann gut sein.
Gerade was ich gehört habe, Adams immer mehr One-on-One gegen Tight Ends oder sowas im Coverage und weniger Zone. Und dann hast du andere Sachen gesehen, jetzt irgendwie, wenn er High gespielt hat, gegen zum Beispiel einen Cooper Cup, der sollte dich nicht Mann gegen Mann schlagen in einem 50-50-Ball. Nee, Cooper Cup kann vieles sehr gut, aber groß sein und Jumpballs fangen ist nichts davon.
Nee, das sollte einem eigentlich nicht passieren. Aber wie gesagt, das haben wir gar nicht mehr im Kopf. Also wir wollen uns jetzt eines Besseren belehren lassen von Adams. Und würde sagen, wir kommen noch einmal hier zum letzten wichtigen Abgang, beziehungsweise ist halt die Frage, wie wichtig der ist. Ich fand es nur ganz interessant, weil Defensive Tackle Michael Brockers gerade erst letztes Jahr seinen Vertrag verlängert hatte für 3 Jahre. Und jetzt wurde er verscherbelt, will man sagen, für einen 7. Runden-Pick zu den Lions, weil man sich irgendwie vertraglich nicht einigen konnte. Die Rams wollten, dass er einen Paycut hinnimmt. Hat er nicht so eingesehen. Ja. Simon, was war da los?
Wir hatten Cap-Schwierigkeiten.
Kenne ich irgendwo, ja.
Nennen wir es so. Ja. Nennen wir es so. Und dann ging es halt auch unter anderem um Restructures und Kicking the Can Down the Road. Beziehungsweise Brockers Rolle hat über die Jahre immer mehr abgenommen. Der ist ein unglaublich solider Spieler für uns immer gewesen. Aber wir brauchen nicht mehr diese klassische Nose-Tackle-Rolle. Beziehungsweise haben andere Spieler, die ihn spielen können. Der klassische Big-Body, Space-Eating Nose-Tackle. Und das ist einfach, hat es dann irgendwann, sind da die Verhandlungen zum Stillstand leider gekommen. Weil Brockers wollte gerechterweise natürlich auch sein vorher verhandeltes Geld nicht aufgeben.
Ja. Ja, ist halt krass, dass es so schnell ging, ne? Also,
ja. Letztes Jahr. Das ist ja bei allen. Wir haben ja so viele Verträge unterschrieben, aus denen man dann relativ schnell raus wollte. Das geht ja noch auf Tavon Austin oder Alec Ogletree zurück.
Todd Gurley. Zahlte dem eigentlich immer noch was?
Dieses Jahr, glaube ich, noch.
Krass. Ja.
Wobei bei.
Ich kann auch aufzählen, Spieler. Alec Ogletree, Tavon Austin, Todd Gurley, Brandon Cooks, Jared Goff, Michael Brockers. Das ist eine verdammt lange Liste.
Sind die Rams Dead Cap Meister momentan? Ich weiß es gar nicht genau.
Ich könnte mir vorstellen, dass es bei den Saints irgendwie noch schlimmer ist.
Die Eagles sind mit Carson Wentz, glaube ich, auch ziemlich weit vorne dabei.
Oh ja, das kann auch sein.
Ja. Was ich aber noch sagen wollte, was bei Brockers hier so ein bisschen komisch ist, der war ja letztes Jahr eigentlich schon weg, ne? Der hatte ja irgendwie bei den Ravens
unterschrieben. Der hatte bei den Ravens unterschrieben, hat da ein Physical.
Genau.
Ist durch ein Physical durchgefallen.
Hat dann bei den Rams unterschrieben und ist dann im Dezember auf die Covid-Liste gegangen. Also das ist irgendwie, bisschen weird.
Ja, es war ein seltsames Jahr mit Brockers.
Ja. Aber ich würde sagen, dann können wir uns auch den etwas jüngeren Spielern zuwenden und kommen dann mal zum NFL-Draft. Und die Rams hatten ein paar mehr Picks als die Seahawks. Von daher müssen wir...
Das ist jetzt auch nicht so schwer.
Ja, das stimmt. Von daher müssen wir dich jetzt zwingen, hier dich etwas zu beschränken. Ich würde mal sagen, dass du vielleicht 3 Spieler irgendwie hervorhebst.
Ich hätte jetzt 4 Spieler, die ich ganz gerne hätte, aber es sind alles relativ kurze Sachen.
Ja, machen wir so.
Fangen wir an mit Tutu Atwell, den wir ja gepickt haben, direkt nach Dwayne Eskridge. Unglaublich schneller Spieler, allerdings Statur her Strich in der Landschaft.
Ja. Ist halt ein richtiger
Lauf. Wo habe ich es gelistet? Ist er gelistet mit 150 Pfund.
Ja. Aber das scheint ja auch, wenn ich da kurz einhaken darf, scheint ja im Moment auch so ein Trend zu sein hier. Wenn ich zum Beispiel gucke, Devontae Smith, der ist ja auch irgendwie so ein Lulatsch, ne? Also da ist ja auch gefühlt kein Fleisch dran. Also es scheint irgendwie vielleicht so ein bisschen.
Trend Vogelscheuche.
Ja, Shift in der Ausbildung zu sein. Aber dass die Jungs im College was können, haben sie auf jeden Fall bewiesen. Jetzt bist du wieder dran, sorry.
Atwell, unglaublich passend für das Rams-System. Guter Returner, nachdem unsere Special Teams letztes Jahr komplett für den Arsch waren. Aber auch gerade laut PFF der beste Spieler im gesamten College Football in Sachen Jet Sweeps und sowas. Und die Rams sind zufällig die Offense, die meisten Jet Motions läuft. Rechnet euch aus, wie das zusammenpasst.
Das heißt vor allen Dingen, dass wahrscheinlich Robert Woodson ein bisschen weniger machen wird, oder? Das wäre natürlich schade für Fantasy-Outcome, weil immer die 230, 240 Rushing Yards kommt man da immer ganz gut ein.
Die sind immer praktisch gewesen. Ja, dann kannst du auch Woods gerade noch so ein bisschen mehr in sein anderes Star-Gebiet, was ja auch Run-Blocking ist.
Das bringt mir nur leider keine Fantasy-Punkte.
Ja, schieben.
Ja.
Ja. Also da guter Spieler. Was mich ein bisschen stört, Creed Humphreys war noch auf dem Board und wir haben immer noch O-Line-Probleme, gerade was Center angeht.
Mhm. Genau das Gleiche kann man aus unserer Sicht ja auch sagen. Ne? Ich meine, wir haben ja auch ebenfalls krasse Center-Probleme, haben Humphreys auch nicht gepickt, sondern stattdessen eben Eskridge. Mit dem waren wir größtenteils auch recht zufrieden, aber ist quasi eine sehr ähnliche Situation auf jeden Fall. Ja.
Ja. Dann nächster Pick. Etwas, um das Linebacker-Core so ein bisschen zu verstärken. Wäre es wieder Ernest Jones aus South Carolina. Super guter, sicherer Tackler. So ein bisschen so ein Abräumer. Und was ich ganz interessant finde, das ist der Nummer 1 Guy, den das Front Office haben wollte. Also davor war egal. Das ist der Typ, mit dem man eigentlich aus dem Draft auf jeden Fall rauskommen wollte.
Das sagen sie alle.
Und ansonsten auch wieder so ein bisschen nicht der größte oder schnellste und mit ein bisschen Problemen im Coverage, aber gerade was Run-Game und so angeht, wo die Rams ja immer so ein bisschen Probleme hatten. Unsere Linebacker wurden letztes Jahr von Frank Gore ausgejuckt. 700 Jahre alter Frank Gore.
Ja. Burn. Immortal.
Das ist nix gut. Das ist nix gut. Ja, auf jeden Fall da sinnig, wird auch wahrscheinlich früh Playtime bekommen. Ja, ansonsten dann noch weiter mit Pick 130, Cornerback Robert Rochelle aus Central Arkansas. Hyperathlet.
Ja.
5'11, aber läuft eine 4-4-1. Super gut. Richtig gut im Senior Bowl gewesen. Und laut den eigenen Rams-Metriken, die sind ja immer so ein bisschen ganz seltsam, wie die ihre Player auswählen. Und meistens, gerade in der Secondary, funktioniert das ja relativ gut. Hm. Irgendwie nach deren Erfolgsmetrik, die die auswählen, gibt es, oder nach dieser Formel, hat ergeben, es gibt 4 Spieler, die genau auf diese Formel passen. Einer ist Robert Rochelle, einer ist Jalen Ramsey, einer ist Tre'Davious White. Und dann gab es noch irgendeinen, aber das war auch ein First-Round-Cornerback. Ich weiß aber gerade nicht mehr genau, welcher.
Schon mal ganz gute Gesellschaft, würde ich sagen.
Gute Gesellschaft, auf jeden Fall. Wird wahrscheinlich hier Tour oder so mal dann White als Cornerback aufs Feld kommen.
Ja.
Und der letzte, den ich euch heute noch mitgebracht habe zum Erzählen, ist mein Dynasty-Geheimtipp. Tight End Jacob Harris. Aus Central Florida. Es ist ein konvertierter Wide Receiver, der bis zu seinem Senior Year eigentlich, also Senior Year an der High School, eigentlich nur Fußball gespielt hat.
Ach, krass.
Aber dann zum Football gegangen ist und mit einem RAS Athletic Score von 9,88 halt eine Bombe ist. Absolut Size Grade Elite mit 6,5. Gewicht 210 ist für einen Wide Receiver krass, für einen Tight End jetzt nicht so richtig. Kann noch mal ein bisschen was dazukommen, aber
ja, das ist ja Athletik, in der NFL recht leicht, ne? Ein bisschen Gewicht drauf zu packen.
Es ist gar nicht, es sind, glaube ich, irgendwie 10, 15 Pfund Unterschied zu Darren Waller als konvertierter Wide Receiver. Und auch ähnliche Größe. Wird nicht viel Blocking-Arbeit machen. Aber 4-4-3, 40 Yards. Freecone in 6-5-1. Unglaublich gut.
Schneller als Metcalf auf jeden Fall. Ja.
Aber auch immer noch 15 Wiederholungen auf der Bench. Übertriebener Vertical Jump. 40,5 und es gibt so ein richtig geiles Bild aus dem Trainingscamp, wo er einfach insane hochspringt.
Ja.
Wird wahrscheinlich eine Jumpball-Waffe sein, gerade nach dem Abgang von wie heißt er wieder jetzt bei euch?
Everett,
ja. Der Hot-and-Cold-Spieler. Und dass sich der letztjährige Tight End Bryson Hopkins nicht so richtig durchsetzen konnte, auch jetzt im Camp nicht. Währenddessen Jacob Harris immer mehr Schlagzeilen schreibt, wird er, glaube ich, eher früher als später sich aufs Feld befinden.
Ja, es ist halt auch die Frage, wie die Formation der Rams im kommenden Jahr aussehen, ja. Weil durch den Abgang von Everett könnte ich mir auch vorstellen, dass man dann eben deutlich mehr 11 Personal spielt. Der Draft von Tutu Atwell und die Verpflichtung von DeSean Jackson deuten ja zumindest darauf hin, dass man jetzt eben doch vier starke, potenziell starke Wide Receiver hat, ja. mit Cup und Woods noch dazu. Das heißt, du könntest da auch ordentlich Wide Receiver immer aufstellen. Also möglicherweise ist Tyler Higbee da auch erstmal so ein bisschen alleine und Jacob Harris darf sich langsam rantasten.
Der Überzeugung, dass es wieder wie letztes Jahr ist, dass man viel 12 Personnel spielt, wo Higbee dann als Blocker eingesetzt wird, während der athletische Tight End dann Routen laufen darf.
Mhm. Ja, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, dann je nachdem. Bei den Seahawks ja auch. Wir haben ja euren Shane Waldron jetzt als Offensive Coordinator, da sind wir auch noch sehr gespannt, wie sich das dann auf das Personal, auf die Spielweise auswirkt. Von daher, für uns beide dann sicherlich ganz, ganz interessant, wie genau sich das dann im Vergleich zum Jahr davor verändern kann.
Auf jeden Fall.
Jonas, wenn du auf den Draft insgesamt guckst, wie hat er dir gefallen, ganz allgemein gesprochen? Welche Positionen wurden gut angegangen? Was wurde vielleicht übersehen? Also siehst du noch Schwächen im Kader der Rams?
Also ich sag mal, das Thema, was jetzt nachher vielleicht so ein bisschen reingekommen ist, wo sie erst, so wie ich das gesehen habe, erst in der siebten Runde anstelle 233 mit Jake Funken Running Back geholt haben, ist jetzt nach der nach der Verletzung von Cam Akers natürlich die Frage, wie groß ist das Loch auf Running Back? Wie wichtig ist es jetzt auch im System? Ihr habt es eben angesprochen mit dem Thema Jet Sweep, die sie ja gerne spielen. Wird das vielleicht darüber kompensiert oder stehe ich da wirklich neben Daryl Henderson? Ist jetzt, glaube ich, Running Back Nummer 1,
wenn mich nie alles täuscht. Genau. War letztes Jahr auch sehr gut. Ist halt nur die Frage, kannst du ein ganzes Spiel auf den setzen? Der hat jetzt die letzten zwei Jahre immer so ein bisschen Injury-Probleme. Mhm. Ich bin mir relativ sicher, dass da irgendwie ein bisschen was Load-Management-mäßiges kommen wird. Zusammen gerade mit Raymond Calais oder Xavier. Ich weiß gar nicht, wie er mit Nachnamen heißt. Auf jeden Fall.
Ich glaube, Jones, oder?
Ja, Xavier Jones, ganz genau. Ja. Ich bin ganz schlecht mit Namen.
Ja. Nee, den habe ich auch nur auf dem Schirm wegen Fantasy. Also der ist direkt nach der Cam Akers Verletzung ging der auch reihenweise über die Waiver-Theke. Also die wurde also direkt überall.
Eine Starting-Rolle wird auf jeden Fall Henderson machen, weil der hat auch letztes Jahr einen richtig guten Job gemacht. Gerade in dem, für was McVay so unglaublich wichtig hält, Pass Protecting als Running Back. Also da wird er auf jeden Fall noch in der Starting Offense sein. Die Frage ist halt, wie viele Carries man von ihm wegnimmt.
Ja, das Ding ist ja auch. Achso, ja, nee, mach du.
Ja, genau. Und dann über einen Wide Receiver, also ich bin auch Fan von Atwell, gerade auch wegen des Vornamens. Ich finde den einfach mega. nein, auch so von seinem Skillset her passt er, habt ihr ja schon gesagt, passt er wirklich gut rein. Wo für mich halt das größte Loch ist, also ich gucke hier gerade mal, O-Liner habt ihr gar nicht gedraftet, das war sonst immer das Problem der Seahawks und es war wirklich, ist ja wirklich dieses Thema, habt ihr auch schon angesprochen oder
nur UDFAs.
Genau, ist das Thema Center. Austin Blythe verloren und dann, da nichts zu machen auf dieser Position gerade. Im Verbund mit der O-Line ist der Center halt echt wichtig. Das brauchen wir jetzt hier nicht groß erklären. Und da dann die Frage, die O-Line hat ja in den letzten Jahren wirklich so ein bisschen abgebaut. Und wenn man dann, also bei den Rams und wenn man dann schaut, haben wir so eben auch schon gesagt, Matthew Stafford ist jetzt nicht der unbeweglichste, aber er ist halt sehr, sehr komfortabel, wenn er in der Pocket stehen kann. Und wenn du da jetzt so ein bisschen dünn besetzt ist, das ist für mich halt wirklich, wirklich die Frage, hätte man da aus Rams Sicht vielleicht noch ein bisschen was machen können. Also für mich ist da das größte Loch. Ich weiß nicht, Simon, siehst du wahrscheinlich ähnlich.
Ähnlich, also die Interior wird ein bisschen wird vermutlich ein bisschen ein Problem. Gerade weil wir sind in OTAs und Trainingscamp mit einer Starting-Formation gewesen. Und jetzt, dann haben sie irgendwie in der letzten Woche vom Trainingscamp, dann nochmal irgendwie in den letzten 5 Tagen, da angefangen rumzubauen, dass der eigentliche Starting Right Guard gezogen, komplett aus der Starting-Formation rauskommt. Dann der eigentlich reingepenzelte Starting Center jetzt auf Right Guard switcht und ein komplett anderer jetzt als Center reinkommt. Das macht nicht so richtig Vertrauen.
Ja, viel rumschieben wird immer schwierig. Also bei den Seahawks ist ja auch ein Switch.
Bin da
mal gucken.
Schwierig.
Ja, O-Line ist immer so eine Sache. Da können wir ein Lied von singen.
Kennen wir, ich wollte gerade sagen, wir setzen uns zusammen und trinken schönen Kaffee zusammen und tauschen uns über unsere Leiden aus.
Genau. Wenn wir unsere 2 Teams zusammenwerfen, haben wir eine funktionierende O-Line.
Das stimmt, ja. Also ich glaube, beide Teams zusammen wäre auch
das wär ein super Team.
Super Bowl-Favorit. Ja. Ja. Dann hätten wir endlich mal einen Cornerback, das wäre auch ganz praktisch.
Ich wollte gerade sagen, könnte man nicht so ein All-NFC-West-Team zusammen
gut.
Oh Gott.
Das wär ein bisschen unfair. So.
Stimmt, das wäre unfair.
17-0, here we come.
Ja, genau. Das sollte machbar sein. Insgesamt Stärken, Schwächen. Simon, hast du vielleicht noch irgendwas? Linebacker vielleicht? Siehst du da noch eine kleine Schwäche im Team?
Wie jedes Jahr, ja. Wie jedes Jahr auch dieselbe Antwort. Im Rams-System sind Linebacker relativ unbedeutend.
Ja.
Wir hatten letztes Jahr No-Names und waren trotzdem die beste Defense.
Ja, funktioniert,
die beste Run-Defense. Und dieses Jahr ist es tatsächlich ein bisschen besser geworden. Was aus dem Camp rauskommt, sieht es um einiges besser aus. Aber ja, Linebacker ein bisschen Frage. Natürlich generell, ich sehe die Defense mit einem Step-Back irgendwie in eine vielleicht tiefe Top 10, irgendwie Nummer 9 Defense oder so, overall. Ja. Und ansonsten ja, was wir gerade eben schon besprochen haben, das Fragezeichen in der O-Line.
Ja. Ja, insgesamt ist natürlich die Frage dann, ich denke mal, wir gehen alle davon aus, dass die Offensive mit Stafford einen Schritt nach vorne macht. Gleichzeitig würde die Defense.
Zumindest das Turnover Differential.
Ja, genau. Gleichzeitig würde die Defense vermutlich einen Schritt zurück machen. Erstmal wegen Staley und dann natürlich, weil ja die Regression ja normalerweise sowieso immer ein bisschen eintritt. Jetzt ist die Frage, hat man sich dann insgesamt klar verbessert schon, aber glaubst du, die Rams sind insgesamt, wenn man Offense und Defense gegenrechnet, besser geworden oder stagniert man jetzt irgendwie so ein bisschen?
Ich sage, wir sind besser geworden, weil einfach das Goff uns so viele Spiele gekostet hat.
Ja, vermutlich. Jonas, was meinst du? Du meintest ja am Anfang, du bist jetzt nicht der allergrößte Stafford-Fan, beziehungsweise fandst den Preis ein bisschen teuer. Würdest du trotzdem insgesamt sagen, wenn du die Offensive und die Defensive dir anguckst, dass man sich verstärkt hat oder kommt das bei dir dann so gegen Null raus?
Ja, also ich sag mal, ein leichtes Plus. Also gerade dieser Faktor Goff gegen Stafford. Nochmal, dafür habe ich ihn vielleicht auch zu wenig gesehen, aber das, was ich von ihm gesehen habe, gerade so in den Playoffs, in den 3 Playoff-Runs, die Lions dann hatten, jeweils in der ersten Runde, glaube ich, immer rausgeflogen sind, unter anderem 2016, glaube ich, gegen die Seahawks. Bin jetzt nicht so der größte Fan davon, bin jetzt auch noch nicht so richtig sold. Also wie Simon gesagt hat, er hat halt einen Killerarm, eine geile Pocket Presence und kann da schon, also haut Yards raus ohne Ende und mit dem Receiving Core kann das schon gut gehen. Und ich sag mal, im Vergleich zu Goff ist es halt wirklich nochmal 2 bis 3 Stufen höher, also nochmal, gerade von dem Faktor aus, ist es halt wirklich so, dass ich denke, dass die Rams da einen Fortschritt gemacht haben. Auf der defensiven Seite klar kann der Abgang von Johnson schmerzen, was aber, haben wir auch gesagt, was noch höher wiegt für mich, ist vielleicht der Abgang von Brandon Staley als Defensive Coordinator. Aber auch das ist so fluide, das muss man halt im Laufe der Saison sehen. Aber jetzt vom Papier her haben die Rams gerade bei dem Thema Quarterback einen Schritt nach vorne gemacht, das auf jeden Fall.
Ja, und damit würde ich sagen, sind wir größtenteils durch und treffen uns jetzt auch für ein kleines Endfazit mit Prediction im Two-Minute Warning.
Two-Minute Warning, was sonst noch wichtig ist.
Ja, wie letztes Jahr wollen wir dich, Simon, hier natürlich auch wieder auf eine kleine Prediction festnageln. Vielleicht einmal nochmal die aus dem letzten Jahr vorlesen. Du hattest damals gesagt, die 49ers werden Erster mit 12-4, dann kommen die Seahawks 11-5, Rams 10-6, Cardinals 8-8. Also man muss sagen, du warst mit dem Rekord teilweise echt gut dabei. Also Cardinals und Rams hast du beide getroffen. Seahawks leicht verpasst und klar, die 49ers, damit konnte, glaube ich, keiner rechnen. Dass die da so abstinken durch die ganzen Verletzungen. Aber insgesamt eigentlich schon gut gelungen. Mal schauen, ob es dieses Jahr genauso klappt. Also hau gerne mal raus. Was glaubst du von 4 auf 1 mit Rekord bitte? Und denk dran, ein Spiel mehr.
Ja, ich bin schon die ganze Zeit in meinem Kopf am Korrigieren.
Ja.
Ich bin noch so in dieser 16-Game-Era.
Total, ja.
Das ist auch, das macht meinen inneren Monk kirre, dass das keine gerade Anzahl an Spielen ist.
Ja, das wird vermutlich dann demnächst das auch
ist unästhetisch.
Ja.
Ich sag ganz oben, die Rams mit, sagen wir mal, 11 und 6. Mhm. Ich bin generell davon überzeugt, dass diese Division sehr, sehr eng sein wird. Ich sag danach, was nehmen wir danach?
Seahawks in einem Seahawks-Podcast, genau, sehr gut.
Seahawks mit 10 und 7. Ich bin der vollen Überzeugung, dass sich das alles um 1 bis 2 Spiele Maximum drehen wird und der Division-Record irgendwo überall geschert wird. Dass wir mindestens die Hälfte der Spiele alle teilen. Außer gegen die Cardinals, weil gegen die haben wir in der McVay-Ära noch nie verloren.
Ui, okay.
Deswegen fand ich auch das Spiel letztes Jahr so schön, als wir den Wolf of Wall Street rausgeholt haben. Der Spitzname ist passend, weil er war Wall Street Broker, bevor er in die NFL kam.
Okay.
Ich rede natürlich von Quarterback John Wolford.
Das habe ich schon gedacht, ja. Den haben wir ja dann irgendwann eliminiert. Ja. Ich würde mal sagen.
War es nicht Jamal Adams sogar?
Ja.
Scheiß
Blitz. Das war doch was.
Cleaner Hit, würde ich sagen.
Ja.
Auf jeden Fall.
Anyway.
Ja.
Der musste Nummer danach noch im Rettungswagen ins Krankenhaus.
Ja, das war ganz
gut. Wenn der so einen labilen Kopf hat, kann Adams auch nichts für. Egal. Platz 3?
Platz 3 gebe ich den 49ers. Wo war ich? Ich bin gestartet mit 11, dann hatte ich 10, dann muss ich jetzt aus Prinzip 9 sagen. 9 Wins. Und dann dementsprechend eben 8 Niederlagen. Es ist ästhetisch nicht pleasing.
Nee, aber ich denke mal, die NFL wird darauf auch reagieren und bald noch ein Spiel zusätzlich einbauen.
Das ist auch mein Gedanke.
Ja,
dann ganz schön mal die Cardinals wieder mit einem Sieg weniger.
Ja, gerade vor dem Hintergrund der internationalen Spiele, wenn das jetzt so weiter ausgebaut wird, auch nach Europa, Deutschland etc., dann denke ich mal, dass da auch noch ein Spiel Nummer 18 kommen wird, Regular Season mäßig.
Ja. Ja, also ich würde sagen, das notieren wir es auf jeden Fall. Und dann wirst du nächstes Jahr wieder damit konfrontiert und mal schauen, ob du wieder so nah dran liegst oder ob die Tabelle dann komplett anders aussieht. Vielen Dank für deinen Besuch, für deine Expertise. Hat uns auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und also mir zumindest. Für Jonas kann ich natürlich nicht sprechen, aber ich bin mir sicher, dass da ähnlich war. Ja.
Spannender Insight auf jeden Fall, weil das ist halt immer so, das finde ich halt das Gute so vor der Saison oder wenn man sich dann auch mal so vor den Spielen oder nach dem Spiel in einem Podcast trifft mit dem anderen Team dann nochmal so ein bisschen Insight, weil so die
man ist selber in allen anderen Teams nur so nie so tief drin wie ein tatsächlicher Fan des Teams.
Ja, gerade es fällt mir immer auf bei den Draftpicks. Also da bin ich immer zwei Tage vorher oder so, gucke ich dann nochmal schnell, ne? wie ist das ungefähr so? Und dann auch so die ganzen Off-Season-Moves, die dann jetzt nicht irgendwie so Starter betreffen oder so, aber dann trotzdem noch vielleicht irgendwelche wie wichtige Roleplayer oder so gibt, da hat man einfach nicht so den Einblick. Deshalb finde ich das immer eine sehr gute Sache, dass man sich da gerade vor der Saison dann nochmal trifft und so ein bisschen auch so einen Plan für seine eigene Saison quasi, wie schätzt man die Spiele jetzt gegeneinander ein. Das finde ich sehr gut und hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Man bekommt ja auch immer noch mal wieder, gerade für Fantasy, dann noch mal so ein paar Sleeper-Kandidaten rum.
Naja,
weil ich weiß sehr gut, was bei den Rams abgeht. Und dann kriegt man solche Spieler wie, wer ist wieder, Jacob Harris mal mit, aber als Nicht-Rams-Fan geht das relativ an einem vorbei.
Ja, klar. Das auf jeden Fall. Aber ja ich würde mal sagen, allen Rams-Fans, die zuhören, wünschen wir auch eine schöne Saison, eine schöne Rivalität bei mindestens zwei Duellen, die wir dann wieder bestreiten dürfen. Und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Und natürlich, wie immer am Ende, ein gemeinsames Go Hawks!
Go Hawks!
Rams House!
Touchdown! Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.